Wir sind also mittendrin, über Schule, über Lehramt und über Bildung zu sprechen, und wir sind dabei, uns die Frage zu stellen, was es bedeutet, wenn man auf diese Dinge kritisch reflektieren will. Kritische Bildungswissenschaft, Kritik der Bildungswissenschaft, kritische Theorie der Bildung, das sind die Stichworte, die hier in diesem Morgenmagazin schon aufgetaucht sind. Und einer, der als Autor in diesem Bereich schon längere Zeit tätig ist, heißt Ludwig Pongratz. Ludwig Pongratz hat lange Zeit als Professor der Pädagogik und Erziehungswissenschaft in Darmstadt gelehrt. Er gilt als ein wichtiger Autor der kritischen Bildungstheorie, und ich freue mich, dass ich ihn hier am Telefon begrüßen kann. Guten Morgen, Herr Pongratz.
Ja, guten Morgen.
Ja, ich habe eben ja schon gesprochen, sozusagen mit zwei Vertretern der Gruppe, die Sie da eingeladen haben, heute Abend nach Leipzig zu kommen. Und wir haben da schon so ein bisschen auch gesprochen über den Begriff der Bildung als einen Begriff, der durchaus ja mit einem Emanzipationsversprechen verbunden ist, der sowas wie Mündigkeit verspricht. Auf der anderen Seite haben wir über Bildungswissenschaft gesprochen als Reflexion bestehender Bildungsinstitutionen, die verwoben sind mit Herrschaftsverhältnissen. Und ich habe die beiden am Anfang was gefragt, was ich Sie eigentlich auch gerne fragen würde, nämlich wie Sie in Ihrer Biografie eigentlich dazu gekommen sind, was für Erfahrungen Sie gemacht haben, sich dann einer kritischen Bildungswissenschaft zu widmen.
Ja, also ich denke, es ist vielleicht in jeder Biografie so, dass immer Suchbewegungen, manchmal auch intuitive Suchbewegungen und Zufälle sich überkreuzen. Und dann entstehen eben bestimmte Lebensfiguren oder Lebenslinien. Also bei mir war es so, ich habe Ende der 60er Jahre angefangen zu studieren. Und ja, ich bin sozusagen hineingeraten in eine bestimmte Reformbewegung zu dieser Zeit, und es gab gewissermaßen Theorien, die stellten sozusagen das Nonplusultra dar, sagen wir mal kybernetische Pädagogik, und es gab einen Kybernetik-Hype und man hatte die Idee, wir können jetzt Lernprozesse als Informationsumsatz im Menschen beschreiben und wir können sie genau planen, strukturieren und wir können programmiertes Lernen entwickeln und Lernlabore. Und irgendwann kamen mir also so als jungem Studenten immer mehr Zweifel, weil ich dachte, kann das denn sein, dass man Schülerinnen und Schüler ja doch im Grunde behandelt wie überdimensionale Ratten in einer Skinnerbox? Und die Zweifel wuchsen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wer hat andere Ideen oder wie könnte man die Sache auch anders begreifen? Und dann kommen einem Zufälle zu Hilfe. Also bei mir war es zum Beispiel als ein Moment ein Kommilitone, und der sagte mir, geh mal in den zum größten Buchhändler der Stadt, da wird gerade ein Buch verramscht. Das heißt, zu einer Neufassung des Bildungsbegriffs. Es ist von Heinz-Joachim Heider, und ich sagte, nie gehört, kenne ich gar nicht. Ich bin hingegangen, das Buch war schon weg, oder die Bücher. Ich habe mir dann eine Kopie besorgt. Ja, und dann begann ein Leseabenteuer. Und ich bekam auf einmal eine Idee davon, wie man das, was da gerade als Reform uns präsentiert wurde, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wie man das auch ganz anders lesen kann. Und von da aus, ja, geht man dann sozusagen seinen eigenen Weg weiter, setzt sich mit kritischer Theorie auseinander. Für mich wurde besonders wichtig die frühe kritische Theorie, also Horkheimer, Adorno. Ja, und dann kommen auch wieder andere Zufälle einem manchmal zur Hilfe, und dann stößt man auf Foucault. Also ich bin relativ früh auf ihn gestoßen, schon in den 70er Jahren, aber in den 80ern begann dann eine wirklich intensive Auseinandersetzung. Na, jetzt könnte ich noch viel erzählen, was mir alles so passiert ist und wer mir da über den Weg gelaufen ist. Aber das alles sind diese kleinen Elemente, und die fügen sich dann zusammen, ja, zu einer ganz bestimmten eigenen Bildungsbiografie.
Sie haben jetzt genannt als Stichwort und als Buchtitel sozusagen zur Neufassung des Bildungsbegriffs. Wenn wir ganz allgemein über einen Begriff der Bildung sprechen und uns so ein bisschen fragen, okay, wo taucht das eigentlich auf, dann kann man ja eigentlich sagen, sozusagen die Bildung, die die meisten Menschen erfahren, das ist die Schulbildung. Und jetzt kann man sehen, im Zuge des 19. Jahrhunderts fing das an, dass sozusagen immer mehr überall eine allgemeine Schulpflicht eingeführt und durchgesetzt wurde. Und jetzt könnte man jetzt zunächst sagen, okay, das ist eine Sache, das ist verbunden mit dem Projekt der Aufklärung, denn durch diese allgemeine Bildung, die allen Menschen jetzt zukommt, durch die Schulpflicht, da sind die Menschen befähigt, überhaupt an den gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben. Man kann es das genau aber auch kritisch wenden und fragen, inwiefern war denn gerade in dieser Zeit auch Schule immer Teil von Disziplinar- und Herrschaftsverhältnissen?
Ja, sie war ganz deutlich Teil von Disziplinar- und Herrschaftsverhältnissen. Also Sie sprechen jetzt, denke ich, das, sagen wir, 18. 19. Jahrhundert an. Also wenn man sich insgesamt anschaut, die Entwicklung von Schule, ist Schule eigentlich etwas sehr Junges. ihre heutige Form sozusagen als ein ausdifferenziertes gesellschaftliches Subsystem, das entwickelte sich eigentlich erst im 19. Jahrhundert, ist also wirklich noch nicht sehr alt. Und es wurde eigentlich notwendig, das auszudifferenzieren, weil eben dieses, ich nenne es jetzt mal Subsystem, bestimmte Funktionen erfüllen sollte. Da war zum Beispiel die Integrationsfunktion. Wie kann man die nächste Generation in den Prozess der Gesellschaft integrieren? Oder die Qualifikationsfunktion oder, das sind jetzt Klassiker, was ich erzähle, die Selektionsfunktion, die ja immer dann darauf hinausläuft, dass man auch Menschen beurteilt und unterschiedlich sozusagen einsortiert. Das dreigliedrige Schulsystem hat sich ja dann herausgebildet, etwa in Deutschland im 19. Jahrhundert. Aber das ist immer nur ein Teil. Also Schule erschöpft sich eben nie nur in Anpassungsprozeduren, weil eine Schule, die auf der Höhe der Zeit sein will, immer auch eigentlich um der gesellschaftlichen Dynamik willen über sich hinausgreifen muss. Und deshalb geht es immer auch um Reflexions- oder Kritikfähigkeit oder um vernetztes und schöpferisches Denken. Und eigentlich liegt, also oder entwickelt so eine Institution dann ein Grunddilemma, dass sie nämlich immer beides gleichzeitig soll: integrieren, einbinden, einführen und zugleich weckt sie immer ein widerständiges Potenzial. Und ich glaube, dieses Dilemma, das ist sozusagen der Grundwiderspruch der Institution, das löst sich bis heute nicht auf. Und insofern ist immer derjenige, der Schule betritt, in solch einem Spannungsfeld.
Sie hatten von Foucault als einen wichtigen Autoren erwähnt, der sozusagen in ihrer Biografie ganz wichtige Impulse gegeben hat in der Auseinandersetzung mit Bildung und Bildungsprozessen. Und vielleicht hilft uns ja Foucault tatsächlich da auch weiter, genau sozusagen diese Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts zu verstehen, wo die Schule sich immer mehr institutionalisiert hat. Diese Zeit beschreibt ja Foucault genau als Disziplinargesellschaften. Und er sagt, im Zentrum der Disziplinargesellschaften steht immer der Körper, also als Teil ökonomischer Wertbildung und auch als Biopolitik. Inwiefern schlägt sich das denn zum Beispiel auch in den Bildungstheorien des 18. und 19. Jahrhunderts nieder? Also inwiefern steht da auch der Körper im Zentrum?
Ja, der Körper ist ganz wichtig sogar im 18. und 19. Jahrhundert als der Gegenstand, über den man das erreichen kann, worum es geht, nämlich Disziplin, Fleiß, Ordnung, Zucht, alles das muss gewissermaßen über Körperprozeduren eingeübt werden und die, sagen wir es mal in modernen Worten, die Leuchtturmprojekte des 18. Jahrhunderts, des 19. oder Sie sind ja in Halle, wenn ich recht informiert bin.
Genau.
Und da haben Sie ja schon sozusagen die frankischen Stiftungen als ein frühes Beispiel, also für eine beginnende moderne Pädagogik. Und das sind immer Pädagogiken, die am Körper ansetzen. Die legen das Fundament einer rationalen Lebensführung und diese eingeforderte Rationalität, die sollte eben nicht nur territorial nach außen, also etwa in der Herausbildung einer Staatsschule im 19. Jahrhundert, sondern eben auch nach innen in einem rationalen Selbstverhältnis der Individuen ihren Ausdruck finden. Und deshalb geht es um Willensstärke, Selbstkontrolle, Moralität und Sittlichkeit. Und das wurde gleichsam in die Individuen hineingetrieben. Foucault ist derjenige, der diese Prozeduren in ganz unterschiedlichen Institutionen, sei es jetzt Gefängnis, Irrenhaus, Psychiatrie, Schule, beschreibt. Und man bekommt einen ganz plastischen Eindruck, wenn man seine Texte liest, wie diese Disziplinierung bis ins Kleinste, bis ins Detail vonstatten gegangen ist.
Wenn wir die Linie von Foucault da jetzt noch so ein bisschen weiter verfolgen, dann stoßen wir da ja sozusagen auf Deleuze zum Beispiel als einen Autoren, der es beschrieben hat, dass sich die Disziplinargesellschaften dann weiterentwickelt haben zur Kontrollgesellschaft. Sie haben jetzt schon angesprochen, was bei Foucault beschrieben wird, nämlich dass Herrschaft sich immer mehr in die Subjekte hineinverlagert als eine Tendenz. Vielleicht kann man die Entwicklung zur Kontrollgesellschaft da auch so ein bisschen beschreiben an den Bildungswissenschaften. Also was passiert denn da für ein Prozess?
Ja, ich würde so sagen, also der Begriff der Kontrollgesellschaft, den Deleuze dann benutzt in einem sehr kurzen, aber prägnanten Text, der heißt einfach Postscriptum über die Kontrollgesellschaften. Und wenn man das so liest, klingt das ja so wie, Nachwort über, wenn man schon ein Nachwort schreibt, das kann ja nicht so viel sein. Und dann geht man in den Text rein und entdeckt auf einmal, dass er eine ungeheuer interessante Perspektive aufmacht. Also was Deleuze da beschreibt, das er sagt, ist der Übergang von der traditionellen Fabrik zum Unternehmen. Ich würde sagen, das, was Deleuze da mit Kontrollgesellschaft umreißt, ja, das umreißt der späte Foucault mit dem Begriff Gouvernementalität, also einer bestimmten Regierungstechnik, wobei man den Begriff Regierung aber hier jetzt sehr weit fassen muss. Also es geht nicht um Regierung jetzt im engen Sinn, also wie das Bundeskanzleramt, sondern es geht eben auch um die Regierung oder die Regierbarmachbarkeit von Menschen in Institutionen wie zum Beispiel Schulen. Der alte Begriff der Regierung im 18. Jahrhundert, der hatte auch noch genau diese weite Konnotation. Ja, und wenn man dann sich das anschaut, was da geschieht, dann entdeckt Foucault, dann entdeckt auch Deleuze, dass es mit den rigiden Disziplinarformen des 18. und 19. Jahrhunderts zu Ende geht, schon lange. Eigentlich ist die sogenannte Reformpädagogik Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, also erstes Drittel des 20. Jahrhunderts, schon der Übergang in eine andere Figur, wie man Menschen einbindet in den gesellschaftlichen Apparat. Und dazu muss man nicht mehr nur einfach den Körper sozusagen stilisieren und in den Körper bestimmte Merkmale einbrennen, sondern jetzt wird etwas ganz anderes wichtig. Also man muss sozusagen indirekt mit den Menschen umgehen lernen. Foucault nennt das die Führung der Führungen, der Selbstführungen entwickeln. Also die Menschen sollen immer das Gefühl haben, dass sie sich selbst führen und insofern sie sich selbst auch verantwortlich sein müssen. Aber das Ganze geschieht eben in politischen, sozialen, pädagogischen Arrangements, die sie dazu veranlassen, ihre Selbstführung in einer bestimmten Weise zu entwickeln. Also es ist sozusagen ein großes politisches Programm, das der späte Foucault beschreibt unter dem Stichwort Gouvernementalität. Und es geht tatsächlich dann um die Führung von Selbstführungen. Und in diesem Zusammenhang wird jetzt die aktuelle Pädagogik und auch die aktuellen Reformen etwa seit der Jahrtausendwende, die werden in dem Moment wichtig, denn die entwickeln das Repertoire, auch in der Pädagogik, das notwendig ist, damit genau dieses Programm sich realisieren lässt.
Na, und dann würde ich auch gerne sozusagen auf die aktuellen Bildungsdebatten und Bildungsvorstellungen dazu sprechen kommen. Sie hatten jetzt erwähnt, dass Foucault festgestellt hat, eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts hört sowas auf, dass es einen unmittelbaren rigiden disziplinierenden Zugriff auf die Körper gibt. Und das ist ja tatsächlich so, dass es heute einem auch altmodisch vorkommt, wenn man irgendwie von Bestrafungen redet im Zusammenhang mit Schule und Ausbildung. Das kommt einem irgendwie vor, okay, nee, das ist eigentlich nicht zeitgemäß, wenn jemand bestraft wird oder so. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Ankündigungstext von Ihrem Vortrag heute Abend anschauen, dann sprechen Sie trotzdem von gouvernementalen Strafarrangements im hiesigen Sozialsystem. Was bedeutet denn das? Also wie kommt da Strafe trotzdem vor?
Ja, das hat natürlich einen gewissen das piekst ein bisschen. Es ist klar, das Wort Strafe, das hören gerade die aktuellen Reformpädagoginnen, Pädagogen, also die des neuesten Schlags, natürlich nicht gern. Denn nach ihrer Auffassung ist ein Lerner ja so etwas wie ein autopoietisches oder sich selbst organisierendes System. Also die meisten Theorien sind irgendwie konstruktivistisch, systemtheoretisch unterlegt und da versteht man eben den Lerner in der Weise, dass er selbst organisierend ist und ja durch solche äußeren Fremdensteuerimpulse ja eigentlich gar nicht erreichbar. Also nach diesem Verständnis interagiert er immer mit sich selbst und deshalb muss man ihn dazu animieren, seine Selbststeuerung zu verfeinern. Und dann muss man eben das Umfeld von solchen Lernern eben arrangieren, sodass eine indirekte und subtile Steuerung dieser Selbststeuerungen möglich wird. Und das alles wird dann natürlich sehr euphemistisch vorgetragen. Also das ist immer eine Form, wie sich Einzelne befreien, entwickeln, wie sie ganz bei sich ankommen. Dass dahinter ein subtiles Arrangement steht, das führt, steuert und im Zweifelsfall eben auch zurücksetzt oder einschränkt, das kommt dann kaum noch zur Sprache. Das wird wenig deutlich. Und wenn man es darstellen will, und das versuche ich heute Abend, dann kann man das an ausgewählten Beispielen, etwa dem, was so in gegenwärtigen Schulen Trainingsraum genannt wird. Oder manche sagen auch einfach Betreuungsraum oder Selbstverantwortungsraum oder wie auch immer. Jedenfalls ein Raum, in den Schüler geschickt werden, die im Unterricht gestört haben. Und dort werden sie dann sozusagen mit ihrer Störung konfrontiert und sie sollen zu einer Entscheidung kommen, ob sie sich weiter so verhalten wollen oder eben nicht. Und das sind Arrangements, in denen natürlich das Wort Strafe nicht gerne auftaucht, aber letztlich ist es ja doch eine Figur, wie man also jemanden unter Zwang setzt und wie man jemanden aus den normalen Bezügen herausnimmt und ihm ja eine Sanktion zukommen lässt. Also ich würde schon sagen, es gibt immer noch diese repressive Seite auch von Schule und natürlich ist das auch, oder man kann es lesen, als eine Form von Strafe.
Sie haben jetzt angedeutet, dass Sie sich da sehr kritisch auseinandersetzen mit Bildungsansätzen aus so einem konstruktivistisch-systemtheoretischen Strang und die ja vielleicht sozusagen tatsächlich sehr wirkmächtig geworden sind an den Universitäten, auch in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Und mich würde abschließend vielleicht interessieren, was Sie da für Ansätze sehen, da rauszukommen. Also gibt es denn Ansätze zu sagen, okay, so oder auf diese Art und Weise können wir Bildung wieder teilwerden lassen von einem emanzipatorischen Prozess?
Ja, also wenn man so fragt, ich will jetzt Sie nicht in Ihrer Frage so kritisieren, aber wenn man so fragt, wie kann Bildung wieder Teil werden von einem emanzipatorischen Prozess, dann schwingt vielleicht immer so eine Idee mit, dass man das sehr genau differenzieren kann. Also entweder Bildung ist nur wirklich was Emanzipatorisches oder sie wird sozusagen verkehrt in eine Figur der Anpassung. Aber wenn man sich diese neuesten Figuren anguckt, nach denen solche neoliberalen Prozesse organisiert werden, also der Soziologe Bröckling hat das in der Figur des unternehmerischen Selbst beschrieben, also die Figur des Selbstunternehmers, dann wird das schwierig, diese klaren Gegenüberstellungen so noch zu handhaben. Denn wenn wir uns diese Idealfigur einmal anschauen, also das unternehmerische Selbst, dann zeigt sich ja, ihm wird als Norm auferlegt, nicht konformistisch zu sein, sich stattdessen für die Steigerung oder Kritik oder auch Wandlung seiner selbst zu engagieren, sodass man fast den Eindruck bekommen könnte, man kann Bildung nicht mehr problemlos als Gegenfolie zum unternehmerischen Selbst konturieren, sondern das Bildungsversprechen wird selbst zu einem Teil dieser unternehmerischen Logik. Aber genau das ist dann das Problem, auch das theoretische Problem. Wie ist es denn dann überhaupt noch möglich, davon eine kritische Bildung zu differenzieren, wenn man den Eindruck gewinnt, dass es da so etwas gibt wie eine Komplizenschaft von Bildung und gouvernementalen Praktiken? Das ist ein schwieriges, also theoretisch wie praktisch schwieriges Problem. Und ich finde auch keine glatte und einfache Antwort darauf. Aber das ist vielleicht auch irritierend, hilft uns eine Überlegung von Adorno in dem Fall weiter, denn dem ist das ja auch schon irgendwie aufgefallen und er hat sich gefragt, woran könnte denn Bildung ihren Maßstab finden? Und ja, er weiß ganz genau, also für ihn war sozusagen die Negativfolie eine sozialisierte Halbbildung, wie er es nannte, und das ist jetzt nicht die halbe Bildung, sondern das Gegenteil von Bildung. Er schreibt oder er denkt, als Antithese zur sozialisierten Halbbildung taugt eigentlich kein anderer als der traditionelle Bildungsbegriff, der, und nun kommt's, eben doch selber zur Kritik steht. Von ihm stammt der Satz, Maß des neuen Schlechten ist einzig das frühere, und doch weiß eben Adorno davon, dass dies vergangen und verurteilt ist. Solches Denken bringt Theorie in eine Schwebe, lässt sie fast vibrieren. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, wenigstens dahin wieder, dass wir uns aus diesen festen Polarisierungen und Figuren verabschieden und in diese vibrierende Denkfigur wieder hineingeraten, dann kommt auch etwas in Bewegung und dann können wir vielleicht auch wieder in einer ganz anderen Weise kritisch über Bildung oder über Schule sprechen.